Ich liebe ja das Wort. Also wenn ich irgendwie, ach, keine Ahnung, scheiße, Anouk, ich hatte vorhin irgendeinen Song von dir gehört. Kennt ihr diesen Moment, wenn ihr irgendwie so einen kleinen Satz hört und dann denkt ihr euch,
das ist super lieb.
So fühlt sich das. Ja. Nur so, das ist super lieb.
Ich frag, was soll's? Ich frag, was soll's? Ich sag mich Samstag wieder voll. Ich sag, was soll's? Ich sag, was soll's? Das Zahn und Liebe Protokoll. Ich frag, was soll's? Ich frag, was soll's? Ich sag mich Samstag wieder voll. Ich sag, was soll's? Ich sag, was soll's? Das Zahn und Liebe Protokoll.
Leute, mit bisschen Sonne in der Schnauze bin ich hergekommen. BerlinerInnen zeigen ihr fröhlichstes Gesicht, was sie zu bieten haben. Und ich wollte bei euch auch einen kleinen Launecheck machen. Ich sehe, Helene, du hast nur Sonne im Gesicht gerade, da wo du bist.
In Leipzig.
Wie ist die Stimmung?
Die Stimmung ist in Ordnung. I.O., sage ich mal so. Wie ist bei euch?
Bei mir ist die Stimmung eigentlich ganz gut. Und ich freue mich sehr, hier zu sein. Und das meine ich für dich auch ganz genauso.
Das freut uns sehr. Wir haben uns auch voll gefreut, dass du kommst. Josi hat seit Monaten gesagt, dass sie unbedingt will, dass du kommst, dass du ein ganz, ganz toller Mensch bist und ein toller Musiker. Deswegen sehr hitzig erwartet. Das stimmt überhaupt nicht. Wirklich. Die war wirklich so, nein, der will wirklich gerne kommen und ich finde den ganz toll und so.
Doch, stimmt. Du hast eine Frage zum Anfang, hast du gesagt.
Ich möchte gerne von euch wissen, was sind eure so übertriebenen Comfort Foods? Also jetzt nicht so Lieblingsessen und auch nicht so, also sondern einfach so, wenn es so traurig ist. Was esst ihr, wenn es so traurig ist?
Geil. Soll ich anfangen? Mhm, ich habe mir darüber, also ich mache mir darüber jeden Tag Gedanken, weil ich bin quasi jeden Tag traurig.
Oh nein.
deswegen, nein, okay, so schlimm ist es auch nicht. Aber es ist ja immer diese Kombi aus, ich gönne mir das jetzt, weil jetzt habe ich es mehr verdient, weil es mir so schlecht geht. Deswegen ist immer Nasien das auf jeden Fall. Bei mir ist auf, ich gehe von 3-1, okay?
Aber was hast du, was war das Erste?
Naja, es ist so, ich gönne mir das jetzt halt, weil das ist okay, weil es mir nicht so ja geht. Deswegen ist auf jeden Fall alles Nasi, so. Weißt du, was ich meine? Alles davon von diesen 3 Sachen ja ist Nasi. Okay. Sollen wir so
was
rund machen? Ich mache ja meine 3.
Ist es was?
Alles ist so nasty.
Ach,
so
nasty. Ach,
so
okay
doll. So,
nasty.
Also ist jetzt kein, ich hole mir jetzt keinen so einen Staudensellerie und knabber den dann. Das meine ich damit. Sondern es ist so, es hat so richtig.
Verstehe. Ja, ja, geh mal runter.
Geh mal von der 3. Dann mach ich meine 3, ja, dann machst du deine 3, dann macht Helene ihre 3. Ja. Okay, alles klar. Meine 3 sind einfach diese billigste Käse-Dip-Soße von Supermarkt mit den billigsten Nacho-Chips vom Supermarkt. Hm. Und dann aber die große Packung und dann einfach so lange essen, bis ich mich kurz so besser fühle und dann irgendwann selber hasse. Das ist meine 3.
Also ja, ich lasse es mal einfach so unkommentiert. Ich fühle das auf jeden Fall. Meine 3 sind tatsächlich, und das wissen unsere Homegirls, Fannies, Brotchips. Aber nur die von 7 Days. Es gibt jetzt so nachgemachte.
Ja.
Das ist nichts. Also die können nichts. Es gibt nichts über das Original Brotchip Knoblauch. Und das ist sowohl mein Lieblingssnack. Und das snacke ich mir aber auch übelst rein, wenn ich traurig bin. Und danach kommt direkt so ein Pappmaul. Alles danach ist halt übelst widerlich. Du schwitzt das alles aus in der Nacht. Ich fühle mich danach richtig madig. Aber währenddessen ist es ein Hochgenuss und es macht mich glücklich für eine halbe Stunde.
Finde ich gut. Sehe ich.
Ich finde, und da bin ich gerade drauf gekommen, weil wir kurz, ich hoffe, dass ich das spoilern darf, aber wir haben ja gerade ganz kurz über deinen Nachnamen gesprochen. Ich sag nicht komplett deinen Nachnamen, aber das Wort okay Grieß kommt darin vor. Und ich war letztes Jahr voll krank und übelst sad und so. Und dann hat meine Mama einfach immer wieder so Grießbrei für mich gemacht. Und dann war ich so, oh, das ist einfach so warmi. Es ist einfach warmi und schön. Und aber irgendwie finde ich es ganz schön crazy, wie ich richtig beobachten kann. So je trauriger ich bin, desto schlechter ist eigentlich das Essen, was ich essen möchte.
Ja.
Und das ist so bescheuert, weil gutes Essen so wichtig ist für die mentale Gesundheit. Und es ist so, als ob der Körper dann sagen will so, na gut, wenn wir traurig sind, dann können wir uns halt auch direkt umbringen. Dann brauchen wir ja gar nichts mehr zu essen, dann können wir auch direkt sterben.
Das ist aber das ist, glaube ich, der Mechanismus dahinter, oder?
Glaube ich auch, ja.
Ich
ja
glaube
mit so,
nicht.
Echt?
Nee, weil sonst
also ich kenne das. Nee, sorry. Also erstmal Grießbrei, Shoutout. Das ist erstmal geil. Ich weiß nicht, aber
ich finde so lustig. Du dachtest, also meinst du, das ist der Mechanismus dahinter, so dass der Körper halt sagt, okay, lass sterben, deswegen essen wir nur Müll?
Naja, nicht lass sterben, aber ich glaube, wenn Also wenn man sich nicht bewusst, sondern einfach so in seinen Emotionen versinkt, dann kickt einfach so die Zucker- und Salzsucht bei mir. Und ich habe dieses Gefühl von, ist doch jetzt eh alles scheißegal.
Aber ist es nicht auch so ein bisschen so, das Kind kommt so durch?
Das Kind?
Ja, man will so geborgen sein und deswegen, also cravet man so Foods, Grießbrei. Wo ich habe damit zum Beispiel, meine Oma hat mir das immer gemacht. Wenn ich krank war, wenn ich Bauchweh hatte.
Ja.
Lieb. Mit so Zimt. Und dann musste man immer vom Rand essen, weil dann war es schon kühler.
Das stimmt.
Wisst ihr?
Weißt du, wie es psychologisch zu erklären ist?
Also ich glaube tatsächlich, dass sehr geschmacksintensive Sachen einfach Glücksgefühle auslösen, also so Endorphine freisetzen. Ich glaube, damit hat das so ein bisschen zu tun. Das Problem ist ja aber auch, dass so Sachen, die so schwer im Magen liegen und so schwer verdaulich sind, definitiv nicht dazu beitragen, dass das Stresslevel irgendwie verringert wird oder das Trauerlevel. Das ist also ein bisschen kontraproduktiv.
Aber eigentlich Gegenthese, sorry, ganz kurz, aber wenn man sich so richtig schlecht fühlt, man will, dass es einem besser geht und dann gönnt man sich so einen Zuckerschock, weil das ist ja auch überlebenswichtig. Also natürlich in den falschen Mengen, ne, weil wir
also doch, die falschen Infos darüber haben. Also doch, Dextro Energy oder halt eine Tüte Picoballa, oder?
Genau, ja. Und das gibt dir aber so einen krassen Zuckerschock, weil du überleben willst. Also eigentlich.
Ach so, du meinst so, okay, verstehe. Ich glaube,
also Energieschock. Ja.
Energieschock. Ja, ich verstehe, was du meinst. Das Problem ist ja, dass wenn unser Kopf denkt, Stress ist nur sterben oder halt nicht sterben und deswegen Energieschock holt uns raus und dann ist aber so, ja, scheiße, wir haben aber eine Depression. Wir müssen hier gerade nicht wegrennen oder kämpfen.
Ja.
Ich glaube, es funktioniert nicht so ganz. Ich glaube, wir sind evolutionär noch nicht weit genug, um wirklich gute Entscheidungen zu treffen, was unsere Ernährung betrifft.
Jetzt können wir daraus noch so einen Take auf die kapitalistische Lebensmittelindustrie noch reinbringen. So ein Optimus.
Bitte.
Ne? Also von daher, nein, den bringen wir jetzt nicht auch noch.
Bitte.
Aber man könnte das machen. Darf ich meine zwei sagen? Da können wir am Ende machen.
Ach so, wir machen so die Runde, okay, perfekt.
Ich dachte, wir machen die Top 3, oder?
Guck mal, das Ding ist, ich dachte ja, dass du sagst, Käse-Dings und Nachos sind zwei unterschiedliche. Aber es ist eins.
Ach so, nein, es ist ein Gericht.
Ich dachte, du machst so mit Daumen rein in den Käse und dann lutschst du so am Daumen abends.
Ich würde lügen, wenn ich das nicht gemacht hätte auch schon. Auch Süß-Sauersoße bei Mc's mit Finger.
Na klar. Also, ja. Aber ich glaube, es muss in Verbindung mit dem an dem Daumen lutschen sein, weil das ist dann so doppelt gut für die Psyche.
Oh mein Gott.
Oder?
Stell dir mal vor, meine Freundin kommt so nach Hause und ich sitze so auf dem Sofa mit so einem Dip.
So ein Käsedaumen.
Guckst du Gilmore Girls und hab so einen Käsedaumen, ja.
Ey, apropos Gilmore Girls, ich habe angefangen, Golden Girls zu gucken vor 3-4 Tagen, weil ich auch auf jeden Fall am Ende meiner psychischen Kapazitäten bin gerade. Ich muss sagen, 10 von 10.
Geil.
Ja, oder?
Lorelei Gilmore hat am selben Tag Geburtstag wie ich.
Wirklich?
Also die Schauspielerin.
Nee, aber ich habe nicht gesagt Gilmore Girls, ich habe gesagt Golden. Okay, sorry. Aber es ist ein guter Dings, weil Lorelei Gilmore hat auch mit ihrer Tochter immer Golden Girls geguckt. So schließt sich
die
der
zwei.
Ja, auf jeden
Fall. Top 2 für mich ist, ich mache jetzt so Airquotes, selbstgemachte Pizza, weil die funktioniert nämlich so, man nimmt diesen fertigen Pizzateig auf dem Supermarkt, legt da die fertige Tomatensauce für die Pizza drauf, Käse, Pilze, Pepperoni, ab in den Ofen, rausholen, Rucola drauf und ganz viel Sriracha-Sauce.
Oh, was?
Nein, trust me, es ist wirklich, es dockt richtig an. Also mir hilft es so sehr. Wer meine Top 2?
Aha. Also meine Top 2 aus vergangenen Tagen, habe ich lange nicht mehr gemacht, ist, wenn ich sad bin und mir alles egal ist, hole ich mir so einen Apfelstrudel, so einen kompletten Blätterteig im TK.
Oh mein
aber
Gott.
So einen ganzen.
Same.
Und den snacke ich dann aber alleine.
Alter, same. Oh, really? Nicht den ganzen. Ey, ich habe die letzten 3 Tage jeden Abend einen kleinen Apfelstrudel gegessen.
Ja, und ich denke dann am Anfang immer nur, ich nehme nur ein Stück, aber nach einer Weile ist der halt weg. Also ich esse dann alleine einen Apfelstrudel.
Es ist wichtig, dazu zu sagen, es gibt ein Problem. Also du meinst diesen Koppenrad und Wiese Apfelstrudel,
genau.
Ne?
Genau.
Ja. Also erstmal 10 von 10 Punkte für, die sind vegan. Ist geil.
Das ist insane.
10 von 10 Punkte dafür, dass es die jetzt auch in kleinen gibt, dass man sozusagen 2 kleine in einer Box kaufen kann.
Game
auch 10
changer,
von 10.
Das wusste ich nicht.
Aber 3 von 10, weil es viel weniger Zucker drin, schmeckt viel weniger süß. Absoluter Upturn. Ich will so, wenn ich Apfelstrudel esse, bitte gib mir komplett die Kante. Okay, mit Apfelstrudel gehe ich mit.
Neues Tor, das gerade aufgeht. Ich habe das noch nie gegessen.
Was? Übelst
Kindheit.
Ja, richtig lecker.
Vielleicht ist das so ein Ostding, Josi?
Das kann sein.
Aber Apfelstrudel ist auch schon auch so Bayern-mäßig, oder?
ja, aber die haben so andere Strudel auch, oder?
Bayern, ich finde ja. Strudel generell.
Oh, die machen die dort selber.
Wie peinlich, Alter. Mega Müll. Cringe. In Bayern so cringe.
Okay, Top 2. Ich ist ein bisschen traurig, aber so Dino-Nuggets halt in vegan.
Fühl es.
Ja, fühle ich auch.
Traurig, weil die nicht vegane Version leider ein bisschen besser schmeckt als die vegane und ich die seit ein paar Jahren nicht mehr essen konnte. Aber ich weiß noch, dass ich Dino-Nuggets und Pommes mit Ketchup war einfach Go-To und aktiviert Kräfte, die bisher ungesehen waren.
Abwehrkräfte.
Ja. Ey,
ich finde das so krass, weil ich habe die mit Fleisch noch nie gegessen. Also ich kenne, für mich ist Dino Nuggets angefangen, als diese grüne Verpackung Dings gab. Das hat für mich angefangen.
Was für dein Geburtsjahr?
1994.
Wirklich? Ich auch?
Siehst du mal. Aber ich habe einfach keine... Schicksal? Weil ich fand nämlich, weißt du, was ich crazy fand? Ich fand nämlich crazy, dass man so Tiere in die Form anderer Tiere presst und dann isst man die.
Das ist crazy.
Und das hat für mich erst Dino Nuggets zugänglich gemacht, wenn die halt dann nicht mehr aus Tieren waren.
Ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ich habe Dinos nie als Tiere betrachtet.
Ich würde, ja, also ich war jetzt hier kein, es ist keine moralische Sache, ne? Es war einfach nur so in meinem Kinderkopf, war das ein Problem. Und ich auch diese Bärchenwurst, kennt ihr Bärchenwurst?
Ja, klar.
Das ist mit dem Bärengesicht. Ja, das ist komplett wahnsinnig einfach.
Das ist absurd. Mach doch wenigstens realistisch. Like, ja. Gib dir doch wenigstens Mühe.
Ja, genau. Und jetzt kommt eben meine vegetarische Grauzone. Ist nämlich meine Top 1. Gekochte Kartoffeln, Spinat und Spiegelei. Das ist meine absolute Top 1.
Ich kann es so krass nachvollziehen.
Danke.
Alter,
danke,
so
danke.
Krass. Aber ich mach Kapü statt Kartoffeln.
Ja, verstehe ich. Kapü geht bei mir immer mit Fischstäbchen zusammen. Und Erbsenkarotten. Weißt du so, das ist so die drei, aber ja. Für mich ist, aber ja, fühle ich.
Top alles ein. Vegan meinen wir übrigens.
Strong.
Ich habe auch eine ganz wilde Top 1, die dürfte auch ganz und gar nicht vegan sein. Und das ist richtig weirder Flex, glaube ich. Aber manchmal, wenn ich super traurig bin und Brotchips nicht verfügbar sind, dann hole ich mir eine Packung Milchmädchen aus der Tube.
Dicker.
Und drück die mir komplett rein.
Das ist
rein.
So nasty.
Oh mein Gott. Weil.
Ich fühl's.
Das ist so süß. Eigentlich sollst du das ja in einen Kaffee machen oder auf ein Dessert. Und ich glaube, eigentlich benutzt das niemand mehr. Aber ja. Manchmal.
Ich dachte auch, das ist so eine Fabrik, die so 1989 einfach aufgehört hat zu produzieren. Und hast du Restbestände.
Das sind so, ja, wahrscheinlich. Aber das ist, aus meiner Jugend habe ich das mitgenommen. Also das ist, ja.
Ich finde das großartig.
Fluch und Segen zugleich, aber es ist krank. Habt ihr das schon mal so euch einfach einverleibt? So eine Packung Milchmädchen? Aber ihr wisst, was ich meine, gezuckerte Kondensmilch.
Ja, das ist dieses Nestle-Zeug.
Das ist für ganz kranke Schweine.
Ja, ich kenne das. Und das ist leider richtig geil. Mm. Ich habe damit vor Vegan Times, kennt ihr Tres Leche?
Ja.
Tres Leche-Kuchen?
Nee. Nee.
Ah, doch, das kenne ich. Und Man kann den auch in Kaffee machen, so asiatische Kaffee.
Okay, hear me out.
Okay.
Ja, hear me out, weil das ist die einzige Sache, über die ich wirklich traurig bin.
Mhm.
Also, du backst. Ich weiß es nicht. Mhm. Ich weiß nicht, was der Imperativ vom Backen ist. Schreibt es in die Kommis. Du backst einen Kuchen und zwar so einen Sponge-Kuchen. Ne? So einen Schwammkuchen.
Ja.
Falls du Sponge nicht übersetzen kannst.
Manchmal.
Weißt du was? Mein Bruder, der ja diesen Podcast schneidet, der meinte so, Helene, ich verstehe gar nicht, warum die Leute eigentlich ganz oft nicht über deine Witze lachen. You're hilarious. Und dann meint er so, und dann sitzt du da und du lachst so alleine und ich so, die Leute lachen mit, aber die lachen so leise. Man hört das einfach nicht. They're smiling.
Also hier wird herzhaft gelacht. Wir sind ja gerade nicht im selben Raum, Helene und wir. Deswegen... Wenn du jetzt hier sitzen würdest, würdest du uns schreien hören.
Schreien.
Die ganze
mindestens.
Zeit. Schreilachen.
Also du backst einen Schwammkuchen und dann wird der in drei Schichten geteilt. Und jede Schicht wird getränkt in einer anderen Art von Milchprodukt.
Mm.
Und das ist dann, und eigentlich ist es vier Letsche, weil am Ende des Tages wird es dann auch noch einmal komplett mit Schlagsahne umrundet. Also du hast einmal so Kondensmilch. Es gibt aber wohl noch irgendwie so eine bestimmte Sahne, die keine Schlagsahne ist, sondern so eine normale Sahne. Da gibt's in Zentral- und Südamerika so Unterschiede. Mhm. Und dann gibt's, ich weiß gar nicht, was das dritte war, und alles ist einfach pisssüß.
Boah, ich kann es mir so geil vorstellen. Das klingt so geil.
So,
ich bin fest davon überzeugt, dass man das vegan hinkriegt. Ich versuche das und ich werde dir Bescheid sagen.
Aber wenn du das dann gefunden hast,
ja,
treffen wir uns dann und du machst
ja,
das.
Ja, ich mach den. Ich mach das.
Okay.
Ich
krieg das hin. Ist das ja ein Deal?
Das ist ein fucking Deal, ja.
Weil das ist mir wichtig.
Ich muss den halt mal so probieren in echt und ja, dann krieg ich das hin.
Also der ist wirklich, der ist so absurd. Boah, und ich habe den gelernt von so einer geil Frau in Mexiko auf einer Insel. So eine alte Frau. Ich habe die einfach angesprochen. Die saß da in ihrem, stand da in ihrem Café und ich habe sie so angesprochen. Ich so, so, kannst du mir beibringen, wie man Tres Leche Kuchen macht? Und sie guckt mich so an, so von oben bis unten. Und sie war so, komm morgen 17 Uhr wieder. Und ich war so, okay.
We got a date.
So, bester Tag ever einfach.
Best boah, ich will das ever probieren. Ich will das probieren. Challenge. Okay, geil.
Was ist denn deine Top 1? Hatten wir die schon?
Ich glaube, ich muss echt sagen, also jetzt, was Anoki gerade gesagt hat, ich finde, das ist auch richtig geil, ne? Also Kartoffelpüree, Spinat und Spiegelei, aber auch da wieder ist es so zäh mit Ei. Mhm. Aber Kartoffelpüree, ich glaube, unbeatable. Ich muss aber auch noch sagen, ich glaube, so ein Süßding, so ein Kinder Bueno wäre auch noch mit dabei. Mhm. Also wenn es irgendwann mal jemanden gibt, der Kinder Bueno in vegan macht, I will probably give you Zungenkuss.
Ey, diese ganzen Dinger, Milchschnitte, Kinder Maxi King, so, Kinder Pingui, Bueno, macht es halt vegan. Was ist los? Das kann nicht so schwer sein.
Also ich habe letztens so vegane Rocher gegessen. Die sind ganz geil. Die bleiben leider nicht lange geil. Mhm. Und die Firma, um die es geht, die weiß, wer sie ist. Und wenn die Werbung wollen, dann sollen sie uns einfach mal schreiben.
Okay.
Liebe Grüße.
So.
Kein Shoutout.
Ja, Anoki Gries. Ich glaube, es gibt einige Menschen, die vielleicht noch gar nicht so viel über dich wissen oder nur mal einen Song gehört haben oder dich aus diversen Insta-Stories kennen. Lass uns doch mal ein bisschen in deine Vergangenheit reingehen. Und also, es gibt so ein paar Fun Facts auf deinem Weg.
Da gibt's einige,
die ich spannend finde.
Ja, da gibt's einige. Oh mein Gott.
Und ich glaube, wir müssen aber trotzdem mal kurz bei deiner Geburt anfangen, um zu wissen, wie du der Anoki geworden bist, der jetzt hier sitzt. Wo bist du aufgewachsen?
Also, ich bin in einer Stadt in den Niederlanden aufgewachsen und bin dann, weil meine Mutter aus Deutschland kommt, mit kleinen, jungen 4 Jahren nach Deutschland gekommen, nach Schweinfurt in Bayern. Shoutout Bayern. Und hab dann da meine Schule gefristet und wollte dann, weil ich Bayern so liebe, sehr schnell weg und bin dann nach Leipzig gezogen, Josi.
Nach Leipzig?
Ja.
Mhm.
Da bin ich ja gerade.
Ja, hallo nach Leipzig.
Hallo, zurück nach Berlin. Aber wohnst du da jetzt immer noch?
Nee, seit 2014 wohne ich nicht mehr da.
Okay.
Ich habe von 2013 bis 2014 ein Jahr in Leipzig gewohnt, habe ausschließlich, also ich habe mich eingeschrieben an der Uni, weil ich hatte ein sehr schlechtes Abitur und habe dann damit Geschichte studieren dürfen. Und habe sehr schnell festgestellt, das sind Geschichte. Habe mir aber noch diese Reader ausgedruckt, das sind so, die musst du dir dann so ausdrucken in so einem Druckshop. Und dann kriegst du so wirklich 600 Seiten Papier, hab die so angeguckt, hab die bezahlt, das kostet dann so 70 Euro, was für mich unfassbar viel Geld ist, so als gerade 18-jähriger Hoshi. Nehme mit nach Hause und war so, okay, ich werde diese Reader niemals lesen. Hab bei der Hypo-Vereinsbank das Arbeiten angefangen und währenddessen nur gekifft. Das war meine Zeit in Leipzig. So, das war alles. Und deswegen bin ich sehr schnell wieder weggezogen, weil ich es einfach nicht mehr ausgehalten habe.
Verständlich, ja, irgendwie auf eine Art, obwohl Leipzig eine sehr...
Es hat nichts mit der Stadt zu tun. Es hat nur was mit mir zu tun. Das ist alles, was ich darüber sagen kann, wirklich. Es war einfach eine wilde Zeit.
Dass du das zurücknimmst. Und du hattest auf deinem Weg unheimlich witzige Nebenjobs.
Ja, diverse.
Und es gibt eine legendäre Geschichte, also ich, was ich hier aufgeschrieben habe, ist im Kino, in einer Gärtnerei.
Ah, geil, ja, stimmt, korrekt. Großgärtnerei, ich habe so Pflanzen gerückt, heißt das, wenn man die so einsetzt auf dem Feld. Du liegst auf so einer, wo du auch so Gurken erntest und so auf so einem Gerät und fährt das so über das Feld und du sorgst dafür, dass die so einen richtigen Abstand haben, die Setzlinge zueinander, damit die Maschinen die möglichst gut gießen und ernten können. Und das machst du so, also als wirklich 15-, 16-Jähriger, so 10 Stunden im Sommer. Das ist voll geil.
Okay.
Ja.
Dann LKWs beladen.
Das ist auch korrekt.
In der Brauerei Bier gezapft?
Vor allem Fässer befüllt und diese Fässer dann auf LKWs geladen, ja. Können wir 2 in 1 nehmen.
Du hast die Radiosendung, über die wir vorhin gesprochen haben, moderiert, für die du auch äußerst schlecht bezahlt wurdest.
Äußerst schlecht.
Um es dann wieder aufzugeben. Und du hast den legendären Stockfotojob. Und da will ich jetzt nochmal reingehen.
Oh,
bitte erzähl mal, was da passiert ist und wann das war.
Also, jetzt ist so ein kleiner Ausschnitt von den Sachen, die
ja,
ich alle Hustler gemacht habe. Um einfach über die Runden zu kommen. Das ist kein Scheiß. Ja. Das war jetzt nicht so irgendwie, sondern das waren einfach alles legit Nebenjobs so. Und einer davon war, da war ich in Berlin und ich war so, Musik ist ja voll geil und alles mit der Musikbranche außenrum ist ja voll geil. Deswegen habe ich angefangen für so Brands eigentlich so mal zu modeln, weil ich dachte so, klar, dann kriegt man da vielleicht nochmal einen Song in einem Commercial, wäre ja nicht so schlecht, dann lerne ich Leute kennen, hier und da sind alle cool, cool, cool. Komme ich zu so einem Shooting, alles ging relativ schnell, hier ist ein Vertrag. Und
wie alt warst du da?
Da war ich würde sagen 21.
Mhm.
20, 21. Dann haben wir dann ein Shooting gemacht, das war super klasse. Ich habe 3 Stunden gearbeitet, für die Stunde gab es 20 Euro, was zusammen 60 Euro macht für 3 Stunden. Was für mich so viel Geld ist, wie gesagt. Vor 2 Jahren davor waren noch 70 Euro sehr viel Geld für mich.
Mhm.
Das heißt, 60 Euro sind auch sehr viel Geld für mich gewesen damals. Oder immer noch. Und dann wurde dann so, wenn man bei relativ großen Stockkarteien, zum Beispiel Getty Image, die Schlagworte Urban Man eingegeben hat, war das der Top 1 von über 7 Millionen Suchbegriffen.
Das
dazu geführt hat, dass ich für alles Mögliche das Gesicht wurde. Für 60 Euro. Und da waren auch so wirklich so Big-Time-Player dabei, so Automarken. Vor allem, das war auch dann so, kam so Corona, dann hat es nochmal gepiekt, weil niemand mehr Shootings machen konnte. Die waren alle so, Urban Man. Und we don't talk about the racist part of it. Aber es war wirklich so, sobald es halt dann von so Brands genommen wird, wird das ja im Algorithmus, beschleunigt sich das ja einfach selber. Und dann war das halt überall. Und dann war ich bei so Banken, ich hatte so Versicherung, alle Sachen, die ich eh cool finde. So Autos, Banken, Versicherung. Finde ich saucool.
So und warum nicht noch Zigaretten?
Ja, das darf man ja leider nicht. Das fände ich ja super.
Nein.
Nein, natürlich nicht. Ich saß dann, da hatte ich dann irgendwann bei Linda Zervakis und Matthias Oppenhövel auf dem Sofa bei ProSieben, hab darüber gesprochen. Ich war im Frühstücksfernsehen, hab bei Marlene Lufen, hab meine Idols gemietet, das war super geil. Und hab darüber gesprochen.
Warte mal, aber du hast die ganze Zeit nichts mehr daran verdient.
Natürlich nicht. Kein Cent.
Oh mein Gott, wie scheiße.
Dieses Game ist wirklich gesagt, so beschissen.
Ja, Mann. Ey, und jetzt da kommt, die Kommentarspalten waren so geil. Ja, die Zeit hat ja auch so einen Ziel drüber gemacht, da war wirklich so Rage on. Lauter so Jochens und Michaels haben mir dann erklärt, dass man ja das Kleingedruckte leben muss. Und ich denke mir so, Alter, wenn du deine scheiß Miete bezahlen musst und du dir so denkst so, ja, und dir auch eine Person denkt, die irgendwie dafür verantwortlich ist, so, ja, wenn das irgendwie groß wird, dann verhandeln wir danach und das ist kein Problem. In der Regel gibt es ja dann immer Möglichkeiten, dann unterschreibst du das einfach so. Und ich bin ja auch nicht dumm. Ich habe ja sogar auch irgendwann studiert und ich habe das ja so, ich check ja Verträge, ich habe sogar BAföG beantragt mal und so. Wisst ihr so? Ich habe Wohngeld beantragt, ich kann Verträge lesen und dann wird mir da nicht zugetraut, dass ich diesen Vertrag lesen konnte. Und es war wirklich insane einfach. Und
können wir kurz darüber sprechen, was du für ein Glück hast, dass du nicht auf irgendeiner AfD wir sind divers Seite gelandet bist?
Das durfte ich ausschließen, als ich den Vertrag unterschrieben habe.
Aha.
Politische Werbung, das war das Einzige.
Ich muss dazu auch eine Geschichte erzählen,
bitte.
Denn mein Ex-Freund, ganz liebe Grüße an der Stelle,
Grüße.
Weil er eine ganz tolle Person ist, der hatte eine ähnliche Geschichte damals in Leipzig und hat auch als junger Student so ein Fotoshooting gemacht und klar war schon irgendwie, also es war relativ professionell organisiert von so einer Personalfirma und da hieß es auch, ja, du kriegst irgendwie 100 Euro, dafür machen wir nur eine Stunde Shooting oder zwei und dafür trittst du halt die meisten Rechte ab und da war es auch genau, kannst du festlegen, was du nicht haben willst, ne, und da rechnet man halt einfach nicht damit, dass es so big wird.
Nee.
Und also es war wirklich plötzlich, ich weiß nicht, das erste Mal, glaube ich, hatte ich irgendein Meeting mit so MusikerInnen aus dem Ausland und er war dann das Bild von dieser Meeting-Plattform, die mir vorgeschlagen hatten. So fing das an.
Hm.
Dann auf Straßenbahn, riesengroß sein Gesicht, auf auch Versicherungs, überall hing sein Gesicht und das Krasseste war für mich, dass er auch in dieser Zeit ein Shooting mit einer Frau hatte für, also so Eheringe oder so.
Mhm.
Und überall hing er dann halt mit dieser fremden rothaarigen Frau und steckt ihr so einen Ring an. Auf übelst vielen Werbeplakaten, weil die halt so das Couple waren. Er war einfach so, ja, das Gesicht, was irgendwie allen gefällt, so, ne? Einfach so ein ganz normaler, cooler Student.
Ja.
Und ich musste mir dann halt vorher auf einer Straßenbahn vorbei, steckt so einer fremden Ollen den Ring an. Ey, in mir hat's gegärt damals.
Ich verstehe es total.
Ja, und das für 100 Euro, das ist ja.
Ja, ist ja wirklich so einfach, so, du bist halt dann so eine Ware davon. So, und das ist einfach voll das gute Beispiel für so, wenn das halt dann einfach so out of hand geht. So,
ja.
Das ist scheißegal, dass da eine Person dahinter steht. So, ne? Genau, aber das meine ich ja. Es ist ja wieder so ein Algorithmus, der sich selbst beschleunigt. Das ist, es gehört eigentlich verboten oder reguliert, aber wir haben uns damit abgefunden, dass es halt so ist. Und dann sagen die Leute, das ist halt so, das solltest du wissen.
Und
das
ist auch ein paar Jahre her. So
ja, das, genau, ja, genau. So. Und das finde ich wirklich, liebe Grüße an der Stelle. Macht nicht, ey, no shaming für jeden Hustle und neben Jobs und niemand wird sich schämen für irgendwas. Macht keine Stockfotos. Das ist das Einzige, was ich dir sagen kann. Macht alles, aber macht keine Stockfotos. So, witzig.
Ja, das ist auch ein sehr, sehr guter Tipp. Aber wie läuft's gerade mit dem Hustle? Was machst du gerade?
Also, ich mache ja schon sehr lange Musik. Ich wollte ja immer Musik machen. Das ist ja immer die große Story. Aber es ist wirklich so, dass man so, du bist schon in der Schule und denkst, okay, ich muss aus dieser Stadt raus, weil ich Musik machen möchte. Du hörst irgendwelche Sachen, die dich irgendwie über diese Zeit bringen. Und es ist immer so dieses große Ziel davon, ich will Musik machen, da, da, da. Und irgendwann bin ich in Berlin angekommen, ich glaube, das war 2015. Hab dann irgendwann bei zwei Verlägen unterschrieben und schreibe dann für ganz viele deutsche und internationale Künstlerinnen Musik und Texte, um eigentlich mehr Freiraum für meine Musik wieder zu kriegen. Hab dann irgendwann Linguistik studiert, weil ich denke, Sprache, cool, ich liebe Sprache. Ich erzähle gerne Geschichten. Max Herre hat gesagt auf Esperanto, internationaler Linguist, das Wort habe ich gehört, deswegen habe ich Linguistik studiert. So funktioniert ein jugendliches Brain, wenn du Rap liebst. Und wow. Es ist kein Scheiß, das ist wirklich genauso passiert. Habe ich Linguistik studiert. Das hat dann die Tür aufgemacht, so, okay, mehr mit Sprache machen. Das daraus wurden dann so, was heißt mehr mit Sprache machen? Klar, Werbung, Marketing. So, dann sei ich zu Hause über Corona, hab ultra viel so für irgendwelche Brands, so SEO-Sachen und schieß mich tot gemacht, Pressetexte für Bands geschrieben, Moderation für Fernsehen geschrieben, Spiele, Sendungen fürs
Welches
für Twitch geschrieben.
Darfst du es sagen?
Ja, klar, ich arbeite für Magenta, habe ich ganz viel gemacht, so. Und so auf diesen ganzen Festivals, dann liest dann Riccardo Simonetti meine Moderation vor. Und das sind alles so Dinge, die macht man ja im Dunstkreis der Musikbranche mit der festen Überzeugung, ich mache das, um mehr Freiraum für meine Musik zu haben. Mhm. Was jetzt nach diesen ganzen Jahren für mich passiert ist, diese ganzen Worte, die ich da benutze, ich schreibe, wenn ich dieses selbstständige Arbeiten so mache, mit diesen ganzen Sachen, ne, Musik schreiben für andere, mit anderen, diese Brand-Sachen, diese Fernsehsachen, ich produziere in der Woche so im Schnitt 40 bis 60 Seiten, einfach nur Fließtext. Und ich habe so krass gemerkt, wie das alles wertlos wird. So, ich habe keine Emotionen dafür gehabt irgendwann mehr, keinen Bezug mehr dazu, keinen Wert mehr für irgendwelche Worte. So, es ging einfach nur raus, es war einfach nur noch so professionalisiert, effizient gesteigert, möglichst viele Jobs angenommen. Und das ist so die Realität. Und mit dem festen Wissen, ey, ich will eigentlich Musik machen. Aber jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich mich eigentlich auch in der Agentur anstellen lassen könnte. Irgendwie, dann hätte ich eine Krankenkasse, die gut funktioniert und ne und irgendwie ein festes Gehalt jeden Monat und bla. Aber da habe ich ja gar keine Zeit für Musik. Aber Moment, ich habe ja eigentlich gerade auch gar keine Zeit für Musik, weil die scheiß Sachzwänge so hoch sind, dass man so viel machen muss, um einfach nur so Basic Needs wie Miete, Essen, schieß mich tot zu bezahlen. Was zur Folge hat, dass ich mich so ein bisschen entschieden habe, so, wenn ich jetzt das so weitermache, werde ich aufhören, Musik zu machen. Und das ist für mich keine Option, denn ich liebe Musik über alles. Und jetzt sind wir an einem spannenden Punkt.
Das ist nicht hier, das ist hier. Das ist meine dritte Sprache.
Also das klingt jetzt so witzig.
Sorry.
Aber es ist wirklich so, weil die Entscheidung ist wirklich so, wenn ich weiß, ich arbeite weiter mit Texten, dann werde ich irgendwann aufhören, Musik zu machen, weil es mich in den Wahnsinn treibt. Und deswegen, ich habe ja mein Studium gemacht, ich habe sehr viel gearbeitet. Ich werde jetzt, ich kann noch nicht sagen wo, es ist auf jeden Fall in Berlin, aber es ist richtig geil. Ich werde jetzt im August meine Kochlehre anfangen. Und werde das ganze Zeug kicken. Habe super lange Gastronomie gearbeitet, habe damals schon Refa gemacht, so und.
Was hast du gemacht?
Restaurantfach. Und mache jetzt eine Kochlehre. Und.
Was hast du
Restaurantfach habe ich schon mal gemacht.
Ach so.
Und hatte immer Bock auf Gastronomie, aber ich komme auch aus so einer Familie, wo halt immer die erste Person, die studieren könnte, ich habe das dann einfach gemacht, weil es war keine Option so richtig, das zu machen. Und jetzt habe ich das alles einmal durchgespielt. Und ich mache jetzt eine Kochlehre im August.
Also das heißt.
Und dann mache ich Musik. Einfach nur so viel, also dann ist alles, was ich schreibe, Musik, meine Musik und nicht mehr Werbung und der ganze andere Scheiß.
Verstehe.
Und ich kann das endlich trennen und das ist ein Traum.
Ist das Erste, was du kochst, ein Tresletche?
Ja, das war das Erste, was ich mache für dich, Helene. Ja.
Danke.
Und das ist für mich so eine Befreiung. Das ist insane. Ja.
Witzig.
Ja, ne?
Wir kennen uns ja gut, aber wir haben eine Weile nicht gesprochen und das sind echt News.
Ja, für mich auch. Also
ich kann dann irgendwo hingehen, leg mein Geld auf den Tisch und sage, ich will von Herr Gries bekocht werden.
Von Herr Gries, Punkt. Kannst du dann bekocht werden. Und das ist wirklich
ich
bin
so. Groß aus der Küche, wenn ich ankomme.
Um das einmal klar zu machen. Musik bedeutet für mich alles. Aber so wie das gerade funktioniert, diese ganze Branche, also nicht die AkteurInnen, die Musik schaffen in dieser Branche, sondern es ist das System, Es ist wirklich, wirklich, wirklich ausgefuchst so. Und hab ganz dann gedacht, hä, ist es jetzt so eine Resignation davon? Sondern, nee, ist für mich eher eine Entscheidung dafür, weiterhin Musik machen zu können, mit dem Bewusstsein, man muss aber was daran ändern. Und diese Bewerbung, die ich geschrieben habe, war in den letzten 7 Jahren das emotionalste Stück Text, was ich geschrieben habe. Und das ist kein Scheiß. So, ich habe das rausgeschickt und ich habe geflennt. So krass hat mich das mitgenommen. So viel Druck ist abgefallen in dem Moment, dass ich festgestellt habe, es gibt noch einen anderen Weg, als den, wie ich mich gerade knechte, um Musik machen zu können.
Ich glaube, Koch ist auf jeden Fall ein pissharter Job. Also meine Familie sind alles Köche. Ich habe schlimme Geschichten aus der Küche gehört und natürlich viel Gastro gemacht. Aber ich glaube, dass dein Musikmachen ein sehr guter Ausgleich sein kann. Und was ich auch dazu noch einordnend sagen will, und das ist ja auch voll spannend, ich fand einen Take von dir sehr gut, als nämlich TikTok und Universal ihre Verträge nicht verlängert haben, weil sie sich über Vergütung nicht einig geworden sind zum einen und zum anderen Universal TikTok vorgeworfen hat, nicht genug gegen Fakes, künstliche Intelligenzen, Deepfakes zu unternehmen. Und dann hast du so einen TikTok, glaube ich, darüber gemacht und so geschrieben, meine Musik ist nicht gesperrt, weil ich bin nicht bei Universal, aber ich verdiene auch kein Geld damit, denn ich bin nicht bei Universal.
Sinngemäß, ja.
Genau. Sinngemäß, ja. Genau. Das ist das Gedächtnisprotokoll. Ja. Und das fand ich sehr, sehr treffend. Und ich habe heute auch, also James Blake hatte dazu gerade noch
ultra geil. Einen
sehr, sehr langen Take.
Ultra gut.
Wo er nochmal sehr, sehr gut erklärt hat, was der Unterschied zwischen Musik und Konsum ist und was im übertragenen Sinne den KonsumentInnen glaubhaft gemacht wird, dass sie für Musik kein Geld bezahlen, sondern für ein Stück Marketing oder so.
100%.
Und Finna hatte dazu auch heute einen sehr guten Insta-Post. Ja. Wir haben den gleichen Algorithmus, wo es einfach nur hieß, ey, wenn ihr irgendwie, und das ist das, was man machen kann, ohne jetzt viel Geld zu investieren, hört einfach eure Lieblingsartists viel, holt euch vielleicht Tickets, holt euch Merch. Natürlich nur, wenn ihr dazu finanziell in der Lage seid und die emotionale Kapazität dazu habt. Aber ich glaube, es gibt einfach viele...
Merch zu kaufen.
Genau. Ich kann heute deinen Schal nicht kaufen, Mann. Ich kann heute nicht. Ja, aber es geht wirklich um eine Solidarität unter MusikerInnen. Es geht darum, dass wir Gewerkschaften gründen, uns irgendwie organisieren und dass man von den Leuten, die die Musik konsumieren, einen Support bekommt, weil man verstehen muss, die 10 Euro, die man beim Streaming-Anbieter zahlt, gehen einfach nicht zu den Artists, die man hört.
Ja. Und ich finde nämlich, was damit genau einhergeht, ist so, diese Leute wollen ja eigentlich wirklich Geschichten hören von Leuten, die irgendwas zu erzählen haben, weil die irgendwas erlebt haben, so. Und ich sitze ja wirklich in vielen Sessions und ich schreibe ultra viel. Und wie oft man sich trotzdem so wie in einer Agentur an dem Markt orientiert, so was funktioniert gerade, wie wird ein Song aufgebaut. Und das ist auch nicht so artistbezogen, sondern algorithmenbezogen. Spotify macht die Songs kürzer, hey, wir müssen den Song kürzer machen. Spotify listet nur, wenn du den Chorus vorziehst, hey, wir müssen den Chorus vorziehen. Und das ist so die Sache, wo man dann meint, okay, wir müssen trotzdem suggerieren, dass wir eine krass intime Geschichte erzählen, aber mit diesen Leitplanken, die uns die uns das ganze System irgendwie vorgibt. Und sobald man aber dann wirklich bereit ist, eine richtige Geschichte zu erzählen, findet die nicht statt. Weil wir kommen nicht mehr dahin, dass KünstlerInnen die Zeit haben, die Kapazitäten haben, die finanziellen Kapazitäten haben, an die Punkte zu kommen, dass man das so lange machen kann, um Kunst zu entwickeln, um Leute zum Zuhören zu bringen und um auch MedienpartnerInnen und Labels und Teams davon zu überzeugen, dass das wertvoll ist, gehört zu werden.
Weißt du, was man da machen kann?
Ja.
Hausmusik. Hausmusik.
Hausmusik. Meine Oma hat mir da Quetsche immer so. Meinst du das?
Ich muss mal ganz kurz eine Frage stellen.
Ja.
Okay. Bist du Casper-Fan?
Ja.
Ich finde, du sprichst wie er.
Wirklich?
Ja, und zwar in der Art und Weise, wie du Pausen machst beim Sprechen und wie du betonst.
Hey, grüß dich, Casper. Hier ist dein zweite Persönlichkeit.
Alter Ego. Ja.
Nein, ich liebe Casper. Ich habe auch mit Chris Schwarz, wenn ich euch liebe Grüße sagen soll, gerade mein neues Video auch gedreht. Der macht ja die ganzen Casper. Sachen auch, deswegen.
Ja, voll. Ey, krasser Typ auf jeden Fall. Ich muss aber noch eine zweite Parallele ziehen. Und zwar, als ich Is Okay gehört habe von dir, und zwar ist das auch mein erster Song, den ich gerne auf die Playlist packen möchte, auf die große Homegirls-Playlist. Yes! nicht nur eingeladen, sondern auch ein Song auf der Playlist. Habe ich direkt wieder so Vibes gehabt, wie mit 13 auf meinem ersten iPod Clouseau hören.
Geil, grüß dich.
Und ich weiß noch genau, ich habe so einen Flashback-Moment gehabt. Ich weiß noch, da war ich so ultra verknallt in so einen Typen. Und der musste aber, er hat, glaube ich, im Harz gewohnt oder irgendwie sowas. Und der war in Leipzig. Und dann habe ich den zum Bahnhof gebracht. Und dann saßen wir auf den Bahnhofsstufen und haben mit meinem kleinen pinken iPod jeder einen Kopfhörer im Ohr Clouseau gehört. Und als ich vorhin diesen Song von dir gehört habe, ist okay, dachte ich mir, Dicker, ich bin wieder 13 und sitze mit diesem komischen Typen auf den Bahnhofstreppen und warte, dass er sich zurück in den Harz verpisst.
Weißt du, welchen Song?
Ah, gar keine Ahnung. Ich habe einfach nur gedacht. Sorry.
Das könnte so der Song sein, der ging so, wenn du dich nicht selber suchst, hör auf dein Herz, boom, boom.
Diese Nummer?
Nee, den kenne ich gar nicht.
Dann der so, it's okay. Yeah. Ja, es ist, da habe ich jetzt als erstes irgendwie eine Assoziation gehabt. Hey, aber lass uns da vielleicht nochmal einsteigen, weil A, meintest du vorhin, dass du Songs über Geschichten schreibst und wenn man deine Songs hört, kommt da sehr viele private Details über dich ans Licht. Ich habe vorhin Irisé gehört, den Song. Ich fand es unheimlich krass, wie du über deine Vergangenheit dort schreibst und ich wollte euch fragen, inwiefern habt ihr angefangen, über eure Familiengeschichte nachzudenken, darüber zu sprechen? Habt ihr auch so Ahnenforschung angestellt? Weil zum Beispiel bei Schüsse, bei deinem Song vom ersten Album, geht es ja um deine Urgroßmutter oder Großmutter? Also auf jeden Fall um vergangene Familienmitglieder. Wie bist du zu den Geschichten gekommen?
Vergangene Familienmitglieder.
Sorry, oh, das war richtig dumm formuliert. Ich wollte ernst bleiben, aber...
Helene, ich hatte so viel Redeanteil, möchtest du mal kurz noch rein?
Ey, danke, das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Nein, ist ja so,
ich habe ja die ganze Zeit irgendwie und...
Nein, aber du bist ja auch unser Gast, ich freue mich.
Aber fang du doch vielleicht ganz kurz da an und dann...
Ja, okay, also ich kann dir wirklich sagen, das ist ultra die spannende Frage und ich glaube, das geht ganz vielen migrantischen Personen in Deutschland, die so eine ähnliche Biografie haben, auch so, zumindest wenn ich mit diesen Leuten rede, weil ganz lange... Ich bin jetzt, stell dich vor, ich bin jetzt so 6 Jahre, werde eingeschult in Schweinfurt. So, da gibt's vielleicht dich und dann gibt's noch eine weitere Person, die kommt vielleicht aus der Türkei zum Beispiel, aber nicht in der Klasse, sondern an der ganzen Schule. Und diese Schule hat pro Jahrgangsstufe 4 Klassen, also 1a, b, c, d, genau. Das heißt, es gibt nicht so viele Leute mit Migrationsgeschichte, die schon mal an einer Schule sind. Um dann da zu bestehen, nimmst du ganz viel Verhaltensweisen an, die andere Leute zeigen. Also es gibt super viel Bewertungsmechanismen, so was kommt gut an bei Lehrkräften, was kommt weniger gut an. Dann ist doch so das Umfeld irgendwie auch komplett weiß, so alles, was so, ich mache jetzt wieder Airquotes, dieses Othering, ne, so was irgendwie anders ist, hat ja schon mal nichts drin verloren. Deswegen möchtest du auf jeden Fall, weil das ja deine Familie und deine Peergroup ist, dazugehören. Das heißt, alles, was irgendwie deine Herkunft, Teil deiner Herkunft ist, so, wird einfach erstmal abgelegt, um da bestehen zu können. Und das habe ich wirklich komplett gemacht. So. Zum Beispiel dieses überdeutliche Sprechen, wenn man an der Kasse steht, so hey, die Person spricht ja gut Deutsch. Einmal mehr bitte Danke sagen, hey, die Person ist ja doch höflich. Studieren gehen, hey, die Person kann ja studieren. Diese ganzen Sachen. Dann wird daraus sowas, dass man sich diese Verhaltensweisen irgendwie aneignet. Dann trifft man migrantische Freunde, mit denen man früher super close war. Auf einmal gehört man da auch nicht mehr dazu, weil man ja sich das alles gar nicht mehr so Teil von sich hat werden lassen, weil er das alles ablegen musste. Und gleichzeitig gehört man trotzdem nie zu den Leuten, die halt diese Erfahrung nicht gemacht haben. Und es ist die ganze Zeit so dazwischen. Und dieses Gefühl, so dazwischen zu sein, zu beschreiben, ist, glaube ich, das, was so in diesen Songs irgendwie so ein bisschen das Gefühl ist, das, was man irgendwie mitgeben kann. So diese Traurigkeit, diese Orientierungslosigkeit. Und ich habe erst angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, als ich 26 Jahre alt war. Und jetzt bin ich 29, das war vor, ich würde sagen, 3 Jahren, als diese erste EP von mir rauskam. Und so lange habe ich geschafft, das von mir halt einfach auch so wegzuhalten und irgendwie so, das ist kein Teil von mir, weil ich das so gelernt habe.
Aber wie bist du das angegangen?
Ich glaube, wirklich einfach durch den Austausch mit Freundinnen, die eine ähnliche Biografie teilen. Und auch wieder so Kontakt zu meiner eigenen, also so, als ich damals weggezogen bin von zu Hause, ich bin sehr früh weggezogen dann auch und das hatte auch sehr viele Gründe so im familiären Umfeld. Erstmal so auch so Kontakt ziemlich verloren zur Familie, um einfach so Distanz zu schaffen und ich glaube auch wieder dieses Kontakt wieder aufzunehmen, so, ne, und dann irgendwie mal nach meinem Vater zu fragen, so mit meinem großen Bruder, der den gleichen Vater hat wie ich, zu sprechen und mal zu gucken, hey, was ist denn eigentlich alles abgegangen? Wen gibt's denn noch? Wie viele Geschwister haben wir denn noch? Hm. Wo auf der Welt sind die überall? Ja. Und es hat echt erst angefangen, als ich das so als Stärke verstanden habe, dass es cool ist, das zu haben und es keine Schwäche ist, weil alle sagen dir, die sagen dir nicht ins Gesicht, dass es eine Schwäche ist, aber du wirst damit konfrontiert, dass es eine Schwäche ist, wenn du anders bist, Airquote.
Also ja. Es ist still in progress.
Ja, auf jeden Fall. Oh, auf jeden Fall. Ja.
Das finde ich voll spannend. Das mit diesem Suggerieren, dass es eine Schwäche ist, finde ich irgendwie gerade, das macht irgendwie was mit mir, weil ich eher das Gefühl hatte, dass es bei mir, dass bei mir mein Umfeld so getan hat, als würde ich dadurch eher zu einer Täterin werden. Dadurch, dass ich bin, wer ich bin. Und eine muslimische, arabische Frau bin, so. Ich habe das Gefühl, da wurde einfach automatisch aus mir irgendwie so eine, ja, du bist das und das und dann kriegst du halt diese ganzen Labels irgendwie auf. Und das ist natürlich was, was du dann selber so, oder was ich selber so als super unfair wahrgenommen habe und was für mich auch bis heute so schlimm ist, wenn Menschen mich so ganz anders wahrnehmen, als ich das empfinde. Und vor allem, wenn Menschen, wenn ich das Gefühl habe, missverstanden zu werden und Menschen mir das einfach nicht sagen. So, das ist für mich einfach, das ist so, so schlimm für mich. Und das ist was, womit ich voll lange gestruggelt habe, weil ich das auch in meinem eigenen Kommunikationsstil so gar nicht kenne. Und das ist, ich finde, das sind so Rassismen, die ganz oft nicht, einfach nicht direkt und klare Rassismen sind, sondern so sehr unterschwellig. So dieses, ja, die ist halt laut und sauer, weil, ach ja, die ist halt Arab und die hat halt die Story, die sie hat und so, ja, also jetzt mal ganz ehrlich, wenn man so von außen mal so auf meine Geschichte guckt und auf das, was meine Familie durchgemacht hat und auch meine Vorfahren und alles so, how the fuck am I supposed to not be angry?
Ja, ja, so. 100%, ich fühle alles dran.
Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, womit ich gestruggelt habe. Ich glaube aber dieses...
Gebrochen? Sorry, es war so laut gerade.
Das war meine Hüfte, meine...
Oh Gott. Entschuldigung.
Ich habe das auch gehört.
Tut mir leid.
Das ist gut. Und mit diesem so Angehen, ja, Vorfahren. Ich glaube, Ahnenforschung ist so ein bisschen schwierig, wenn man nicht weiß ist.
Mhm.
Es ist so, ja. Also dieses so Stammbaum-Thema, das, wow. Also ich kann euch jetzt so alle Namen von meinen 48 Cousins, und ich glaube 49 sind wir jetzt, 49 Cousins und Cousinen sagen und dann auch alle von meinen Tanten und Onkel. Und dann ist aber vorbei. Also so weiter nach hinten. Ich könnte dann die noch fragen, wie deren Leute hießen und vielleicht deren Großeltern, aber dann ist auf jeden Fall vorbei. Also weiter nach hinten geht's nicht. Ich habe einen Onkel, der hat gesagt, der hat mal Ahnenforschung betrieben und hat gesagt, wir stammen ab von dem König von Jemen und aber irgendwie so in sechster Generation. Und dann war ich aber so, ich glaube, du bist ein Blender, oder? Ich glaube,
wir haben das nämlich auch gemacht. Wir haben auch diesen Onkel, ne, der das betreibt. Also,
hat er auch gesagt, ihr seid der Sechste von jedem?
Nee, das nicht. Aber wir haben es bis zur Urgroßmutter geschafft. Tatsächlich. Okay. Also wirklich geschafft.
Ja, spannend.
So, ja. Ich verstehe das komplett. Also es ist komplett klar. Ja. Geht dir das manchmal so? Darf ich noch ganz kurz?
Ja, natürlich.
Geht das manchmal so,
du musst dich
diese
fragen.
Diese Frage nach so...
Offenes Gespräch.
Nach so, wo du so... Wo fühlst du dich zu Hause? Wie oft hast du diese Frage? Und kannst du die beantworten? Weil ich habe eine ganz klare Antwort dazu. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst. So.
Ey, keine Ahnung. Ich könnte eigentlich glatt anfangen zu heulen. Ne? Weil
oh, Mausis.
Mann, es tut mir leid.
Ich wollte eigentlich immer...
Kann auch eine kurze...
Keine Ahnung, Mann. Du kannst darauf keine Antwort geben. Wenn du... Also, wie ich aufgewachsen bin, wir waren viel in Syrien, wir waren viel hier, dann ist der Krieg ausgebrochen. Und jetzt, ich könnte mir mein Herz rausreißen, so wenig ist Deutschland mein Zuhause. So, ich war jetzt gerade 2 Monate in Südafrika. Und die ganze Zeit war ich eigentlich emotional damit konfrontiert, zu wissen, Deutschland unterstützt Israel am Genozid an meinem Volk. Und zu wissen, das ist das, wo ich aufgewachsen bin. Das ist das, und das ist das, was auch so eine große, so ein großer Teil dieser Gesellschaft auch in irgendeiner Art und Weise mit unterstützt. Und ein Free Palestine zu rufen ist was Skurriles auf der Straße in Deutschland. Und die Leute sind nicht mit uns. Und das ist einfach so, ich fühle mich einfach, ich habe das Gefühl, ich werde wahnsinnig. Und das aber auch in allen Kontexten so. Und deswegen, das war für mich so hart, hier nach Hause zu kommen und zu sehen, so wie doll ich meine Wohnung zum Beispiel mag. Wie schön ich es mir gemacht habe. Wie schön das ist, dass wir mit der Familie hier sind und so. Aber zu wissen, so, ich kann mir nicht vorstellen, dass meine, wenn ich inshallah irgendwann mal Kinder haben werde, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die hier aufwachsen lassen kann, weil ich weiß nicht, wie sicher sich das anfühlen soll in einer Gesellschaft, in der ja jetzt gerade eben vor allem Araber und so muslimisch gelesene Personen, Kurden, Türken, alles so kriminalisiert werden. Und ich habe einfach, ich weiß es einfach nicht und es zerreißt mich, wirklich.
Danke, dass du es gesagt hast, weil ich finde, genau dieses, was du gerade gesagt hast, dieses Gefühl soll jede Person sehen, wenn man dieser Person, wenn man jetzt jemand gegenüber sitzt. So, das ist alles mit drin, wenn du uns eine Frage stellst. So, das gehört da alles mit rein. Das gehört in der Ablehnung beim Bewerbungsgespräch dazu. Das gehört in der Ablehnung bei der Wohnungssuche dazu. Das gehört bei der Frage nach, wo kommst du her dazu? Und jeden Tag müssen wir sowas weglächeln und uns nicht zum Problem machen, obwohl das Problem ist. So. Und das hast du gerade, finde ich, sehr, sehr krass und eindrucksvoll geschrieben.
Was ist denn für dich zu Hause?
Ich glaube, ich kann mich da relativ anschließen. So. Also ich bin gerade übrigens halt auch ziemlich durchlässig aus ganz vielen Gründen. Deswegen packt mich das sehr, sehr an. So. Mein Zuhause, also erstmal die Frage, so, wenn deine letzten 4 Generationen deiner Familie auf 4 verschiedenen Kontinenten aus uns allen bekannten Gründen leben mussten, nicht freiwillig gelebt haben, sondern leben mussten, so, ja. Wie sollst du dann sagen, was ist denn das jetzt, was ist denn dein Zuhause? Wo kommst du her? Was soll ich denn darauf sagen? So, keine Ahnung, ich bin da geboren, dann habe ich da gewohnt, jetzt wohne ich zum Glück seit 9 bis 10 Jahren in Berlin, habe mir, wie du auch, eine schöne Wohnung aufgebaut, in der ich mich wohlfühle, wo man trotzdem jeden Tag drüber nachdenken muss, so, wie geht das so politisch, ne, in welche Richtung entwickelt sich das alles, aber auch so, das heißt ja auch so ein bisschen ins Private rein, wie lange können wir uns unsere Sachen leisten? So, also, ich habe von so vielen Freunden jetzt im Februar mitbekommen, dass sie alle Mieterhöhungen bekommen haben wieder und das ist ja, was ist zu Hause so, So, keine Ahnung, wenn nicht mal dieser Ort, den man sich aufbaut, der so dein Rückzugsort ist, wo du halt irgendwie, ne, wenn nicht mal der sicher ist, so. Unabhängig von den Unsicherheiten auf der Welt, weißt du so? Das ist so mein Safe Space, den baue ich mir auf, den liebe ich. Aber ob der in einem Jahr noch da ist, ich kann es dir nicht sagen. So. Und deswegen, ich würde gerne sagen, mein Zuhause ist mein großes, gelbes, weiches Sofa in meiner Wohnung. Aber
und vielleicht auch eine Person, mit der du dich umgibst, oder ist das zu einfach?
Ja, also ich glaube Personen, ne? Also so wie wir, so wie irgendwie jetzt diese ganze, der großartige Teil der Kulturbranche. Es gibt so viele tolle Akteure, die das irgendwie zum Zuhause machen. Aber das ist ja immer nur so, man begibt sich da dann so kurz rein. Trotzdem ist man ja mit diesem ganzen großen Ding dann wieder alleine auch so. Und
verstehe.
Ja, ich finde die Frage einfach nicht leicht zu beantworten. Und ich dachte, ich habe die mal beantwortet irgendwann. Aber ist wieder weg auf jeden Fall.
Ich muss auch noch eine Ebene mit dazu reingeben, die so besonders schmerzhaft ist für mich. Und das ist der Fakt, dass meine Eltern ja die Entscheidung getroffen haben, in Deutschland zu leben, weil sie dachten, es wäre sicherer für uns. Und jetzt zwingt mein Kopf, mein Geist, mein Herz, mich eine Entscheidung zu treffen, die unsere Familie wieder entwurzeln würde. Und also ich glaube, ich kann Brief und Siegel geben, wer das nicht am eigenen Leib erlebt, kann nicht nachvollziehen, was das für ein widerliches Gefühl ist. Es fühlt sich an, es fühlt sich einfach an, als ob mir jemand die Beine abschneidet. Jetzt nicht physisch, sondern es fühlt sich an, als ob jemand einfach einen Körperteil von mir wegschneidet und das ist jetzt die neue Realität. Ja. Und das ist so schleichend, ne? Weil das ist nicht so wie so eine ganz klare Bedrohung oder ein ganz klarer Schmerz oder ein ganz klarer Gedanke oder sowas. Es ist einfach nur, es ist so ein, du fühlst dich auf einmal nicht mehr wohl. Du fühlst dich auf einmal nicht mehr sicher. Die Leute, von denen du sagtest, dass sie mit dir stehen würden, die sind auf einmal nicht mehr da. Und die Umgebung, von der du dachtest, dass sie sicher ist, ist auf einmal nicht mehr sicher.
Das ist krass, was du sagst. Ich hatte das, als ich jetzt zum Beispiel, es war nicht dieses Jahr, aber als ich letztes Jahr auf die Gedenkdemo zum Hanau-Anschlag gegangen bin in Berlin, wo ich mit meiner persönlichen Trauer dahin gehe. Ich gehe mit meiner persönlichen Trauer auf diese Demo, um damit umzugehen, dass da einfach Menschen erschossen wurden. So. Das ist meine Entscheidung. So. Ich möchte da hingehen. Und dann schreiben mir Leute, die aus meiner politischen Blase kommen, mit denen ich zusammen mal auf der Uni war und keine Ahnung, schreiben mir dann trotzdem Sachen, wie kannst du das verantworten, dass da die und die Demosprüche gerufen werden. Es ging da um Yalla Intifada und so ein Zeug. Und das war so, ich denke mir so, was erzählst du mir gerade so? Lass mich bitte auf meine Gedenkdemo gehen, ohne dass du mir jetzt noch erzählen musst, so was hier gerade passiert, sondern ob ich, also weißt du, so, ich stehe doch nicht hinter jeder Sache, die auf einer Demo passiert, aber ich muss doch mit meiner Trauer irgendwie umgehen können. Und das meine ich so, die Leute, wo man eigentlich denkt, so, ihr versteht das, ihr versteht diesen Schmerz mit mir zusammen, sind irgendwie auf einmal weg, so. Ja. Und das hat mich wirklich so krass, ich glaube, verletzt erstmal, aber dann vor allem wütend gemacht und mich irgendwie noch so weiter weggebracht von dem, wo ich eigentlich dachte, dass ich bin. Aber auch nur da bin, weil ich ganz viele Sachen übersehen kann für so Leute mit. So, ich gehe da einfach drüber hinweg und man lacht das so weg und ist so, ja, keine Ahnung, weiß halt nicht besser. Und gerade ist auf jeden Fall, also bumpy times, um jetzt ein bisschen.
Ey. So, aber ja. Ich fühle das so krass, was du sagst, weil du kommst dann halt mit so einer Wut da raus und dann ist diese Wut ja wieder dieses, also das erlebe ich zumindest. Ich merke halt literally, wie ich jetzt aus bestimmten Kreisen und Orten ausgeschlossen werde, weil ich jetzt halt die Wütende bin. Und wir kennen ja dieses Narrativ. Wir kennen ja das Narrativ der wütenden Woman of Color. So, wir kennen das und wir wissen, wie tiefgreifend rassistisch es ist und alle haben die Lektüre darüber gelesen. Aber wer diese ganze Lektüre gelesen hat, so, are you really willing to embrace the angry woman of color? Because here I am. I'm really fucking angry. Und die ganze Lektüre wurde gelesen. So, let's embrace this and make this part of what we're doing. So, und nicht um das zu kapitalisieren, sondern einfach um es Teil der Gemeinschaft sein zu lassen. Aber die ganze emotionale Arbeit, die geleistet werden muss von Menschen wie mir und Frauen wie mir, um diese Wut irgendwie nicht so rauskommen zu lassen, wie laut sie eigentlich ist, einfach nur weil man weiß, dass man so krass gesellschaftlich bestraft wird dafür, obwohl die Wut sowas von berechtigt ist und wahrscheinlich noch nicht mal wütend genug ist, ist so ein Schlag in die Fresse und so anstrengend. Und das Krasseste daran ist, als ich in Südafrika war, I felt none of that shit. Ich hatte das Gefühl, ich war die Ruhige da. Und das waren nicht mal Araber, Alter, auf den Protesten. Hier sind wir sind ja einfach die wütenden Arabs so, oder die Türken, oder die brown people, black people, whatever. So, aber hauptsächlich sind es halt Muslime. So, ich vermisse auch auf diesen Protesten schwarze Allies, die hier mit Privilegien, vor allem finanzieller Natur, leben. Und aber auf den Protesten in Südafrika, dicker. Ich war auf so einem Protest vor dem deutschen Konsulat in Cape Town und da war ein Mann aus Namibia und der hat halt gesagt so, ihr Deutschen, der hat zu diesem Repräsentanten da von diesem Konsulat, der da stand, um sich das alles anzuschauen und anzuhören, der war so, ihr Deutschen habt überhaupt keine Grundlage irgendwie zu beurteilen, ob hier irgendwas ein Genozid ist und nicht. Das war richtig laut, die Leute waren sauer. Dann war so eine indigenous person, ich glaube, dass der Xhosa war oder ist, und der hat halt wirklich zu diesem Repräsentanten, der hat gesagt so, you gotta stop this. Otherwise, we're gonna come back and we're gonna come back in a different way. It's not gonna be us asking for things nicely. It's gonna look different. So mach das mal in Deutschland, Alter. Ohne Scheiß, ich habe das Gefühl gehabt, dort, ich bin die Entspannte. Und warum war ich die Entspannte? Weil das Kollektiv wütend war. Und das erlaubt einem halt, sich auch mal zurückzulehnen. Aber ja, I don't feel that shit in Germany. Und so, this is not a good place.
Es ist ja auch das Ding, wenn du so emotionalen Gleisungen, ne, von rechter Seite sind die irgendwie salonfähig, ne? Also du kannst als Nazi in Deutschland kannst du alles sagen und dann wird das halt wieder von deinem Parteikollegen einmal kurz eingeordnet. Dann ist es wieder okay. So, aber sobald du das, also das ist wieder diese, so, du wirst anders bewertet. Du wirst einfach anders bewertet, wenn du von einer nicht weißen Perspektive drauf schaust und da reingehst, so.
Ja.
Yes. Hey.
Ey, Dicker.
Was geht ab?
Hol uns mal hier raus. Ich hätte vorgeschlagen, dass wir deinen Song, über den wir auch gerade gesprochen haben, wo es auch um Herkunft geht, Erise heißt er.
Yes.
Dass wir den auch noch auf die Playlist packen.
Dankeschön.
Erstmal, damit die Leute sich den mal anhören können. Dann seid ihr ready für ein Playlist-Update?
Yes.
Oha, ja.
Okay, yeah, also wir haben Erise, wie spricht es aus?
Erise, wie der See in Illinois.
Was habt ihr für die Playlist mitgebracht?
Ich habe einen Song mitgebracht, der einfach so, sich so weich anfühlt und so ein bisschen, ja, sich auch so ein bisschen wie Zuhause-Klänge aus Syrien anhört, ohne so in-your-face Arab-Dabke-Bauchtanzmusik zu sein. Der heißt Lovely Use von Karim Bagheeli und ich finde den richtig, richtig sweet und der ist so ganz ruhig und schön.
Geil. Ich habe von meinem lieben Freund Error Richtung Mars drauf, weil der holt mich immer gut raus. Es klingt wie so ein Going to Ibiza Song und den brauche ich einfach manchmal. Ja.
Bin gespannt. Ey, Keke hört ja auf mit ihrer Karriere, wie auch einige andere. Ich habe es gerade auf dem Hinweg nochmal von Nova gelesen, was ich super krass finde. Ich bin auch riesen Nova-Fan, immer noch. Und ja, der letzte Song von Keke, den sie rausgebracht hat, das ist so ein krasser Banger. Halt dein Maul. Oh mein Gott, ihr müsst jetzt rübergehen und den anderen. Der heißt Where Smoke, There's Fire. Also jetzt auf Englisch. Und sie ist ja eh einfach so eine krass vielseitige Künstlerin. Und ich finde es so krass, sie hat ja auch in ihren Texten immer mal tief blicken lassen, wie es ihr in der Musikindustrie geht. Und Spoiler, nicht gut. Mhm. Deshalb dieser Song, den feiere ich extrem. So ein bisschen drum-and-bassig, aber super stilvoll und richtig gut. Ja, das Paula Hartmann-Album ist draußen. Habt ihr es gehört?
Ja, ich war auch auf der Release-Dings.
An der Kirche?
Ja, ich fand es ganz toll. Wie war's? Ich fand es richtig toll. Es hat mich krass abgeholt. Ich finde Sieben Mädchen den Banger-Track.
Mhm.
Hast du es gehört?
Ja.
Und?
Also, ich finde auch alles nach wie vor richtig krass. Ich glaube vor allem auch das Match mit ihrem Produzenten Bistram.
Krass, ne?
Und alles ist so unheimlich stilvoll. Er ist einfach so ein krasser Produzent. Ja. Das ist so ein geniales Match.
Ja.
Ja, und ich fand vor allem aber so Songs wie Snoopy, den würde ich gerne auf die Playlist packen. Oh, der
ich hatte Gänsehaut
so
am Ende, wirklich.
Ran,
ich hatte wirklich Gänsehaut am Scheißende, als ich ihn gespielt hat. Wirklich.
Glaube ich.
Hat mich angepackt.
Ja, glaube ich dir. Ja.
Wie findet ihr den Ausdruck? Das hat mich angefasst.
Schön.
Ich finde das auch schön.
Berührt, ne? Ja, genau. Ja, voll. Finde ich auch schön.
Aber ich finde, das hat mich angefasst, finde ich. Das ist noch so ein bisschen. Es fühlt sich ganz
ja,
nah an. Es fühlt sich an wie das ASMR der Berührung.
Ja, mich hat es auch angefasst.
Ich finde das super.
Helene, was hat dich noch angefasst?
Mich hat angefasst und fasst immer wieder an einen Song, den ich mit meiner besten Freundin verbinde. So My Darling heißt er. Die Akustikversion von Rachel Chinuriri. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Manchmal benutzen den süße Girls auf Videos, auf ihren Insta-Reels, wenn sie Videos für ihre Besties machen. Das ist dieses Remember, I'll always love you. Das so schön. Und
ist auch schön.
Naomi, meine allerbeste Freundin, die hat letztes Jahr, als es mir sehr, sehr schlecht ging, war ich bei ihr und ich habe so ein bisschen, also ich liebe ja dokumentarisches Arbeiten und ich finde so selbstdokumentarisches Arbeiten auch so einfach wahnsinnig interessant, um so selber auch zu beobachten, okay, was mache ich so für Phasen durch, wie geht's mir, wie sehe ich aus in diesen Momenten, jetzt nicht optisch in dem Sinne, sondern wie sieht das aus, was mir da gerade passiert und wie ich mich fühle. Und wie gesagt, mir ging es sehr, sehr schlecht. Ich hatte eine sehr schwere Depression und ich war bei ihr und sie hat mich so gehalten. Und die unterschiedlichen Arten und Weisen, wie sie mich gehalten hat, habe ich dokumentiert. Und wir haben das nicht veröffentlicht oder sowas. Ich wollte das vielleicht irgendwann mal machen, wenn ich über den Berg bin. Aber sie hat dann diese Videos eben auch gehabt und hat dann zum Geburtstag mir ein Video daraus zusammengeschnitten. Nur so ein ganz kurzes und hat dieses Lied darunter gelegt. Und dann habe ich natürlich sehr warme Gefühle. Und
warst du sehr angefasst wahrscheinlich?
Da war ich
danke,
sehr
Josi,
einfach,
ist da großartig.
Das hat mich sehr angefasst. Ich habe kurz überlegt, ob ich sage, aber dann dachte ich, ich mach's nicht, weil ich will jetzt keinen Joke aus dieser Situation machen, weil es hat mich wirklich richtig angefasst.
Ich fand's trotzdem lustig.
Aber ja. Shoutout an meine süßeste, beste, tollste Naomi.
Hey, habt ihr die Teddy Teclebran Show geguckt? Der ist auch so ein
oh mein Gott,
so eine Mahlzeit, wenn es mir richtig schlecht geht, kann ich mir das gut reinziehen. Und da gibt's einen Song, der heißt Nuko, den hat er da zuerst gespielt, den hat er rausgebracht. Und man denkt so, Junge, was kannst denn du noch alles?
Was kannst du eigentlich nicht,
auf, wirklich,
Alter?
Der ist so geil.
Ich bin auch schon, weißt du, was der nicht kann, der Mann? Der Mann kann nicht zu Homegirls kommen. Was ist mit dir, Teddy?
Komm mal vorbei, ist voll schön hier.
Ja.
Ist
echt
so
herzlich eingeladen, natürlich.
Aber dieser Song ist so ein Banger.
Ja, so eine Liebeserklärung an Eritrea.
Boah, ich höre mir den gleich an. Ich habe es nur gesehen in der Zeitverwertung, ich muss es unbedingt hören.
Ja, und es ist wirklich eine sehr sweete Show. So.
Geil.
Ja.
Glaube ich, 100%. Ich finde den so geil. Ich finde den einfach so super.
Ja.
Einfach einer der besten Entertainer überhaupt. Der ist einfach so, der kann einfach.
Und wie cool
alles.
Er es dabei auch macht, so, ne? Also ich finde das einfach großartig.
Ja, aber
können wir ganz kurz festhalten, dass als wir Teenager waren, Michael Bulli Herbig der beste Entertainer Deutschlands
ja,
war und die neue Generation einfach Teddy hat.
Oh, das ist so ungerecht.
Mann, ey, wirklich. Ey, ich bin ja seit 2019 bei Neubau, unter anderem im Verlag. Ich liebe die und die haben auch ein Label und da ist von Joscho Andere Stadt, der ist gerade rausgekommen und der ist auch bei Neubau und ich würde den auch gerne auf die Liste packen. Joscho Andere Stadt. Das ist ein ganz toller Song.
Hey, ich muss noch ganz kurz was sagen. Ich weiß nicht, Helene, ob du das weißt, aber ich lasse mich manchmal über unsere Homegirls E-Mail-Adresse mit so Büchern bemustern.
Ja, das hast du mal erzählt.
Ja, in der Sendung, die nie rausgekommen ist. Deshalb erzähle ich es nochmal so, als wüsstest du es nicht.
Ach so. Die Sendung, die Folge, die nicht benannt werden darf.
Es gibt in unserer 8-jährigen Karriere so sehr, 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 sehr wenige Folgen, über die nicht mehr gesprochen werden
erzählst
darf.
Erzählst du mir das gleich, wenn wir raus sind?
Scheiße, Josi, weißt du, was wir eigentlich machen könnten? In unserer letzten Folge.
Was?
Könnten wir über die Folgen sprechen, die
aber
nie rausgekommen sind.
Boah, das ist so geil.
Boah, dann ist langweilig.
Nee, lass die Leute in den Kommentaren raten.
Das stimmt eigentlich. Ey, Leute, bleibt dran. Irgendwann mal erzählen wir euch diese Geschichten.
Auf jeden Fall, genau, benutze ich unsere offizielle E-Mail-Adresse, um mich bei so Events einzuzecken, um mir so Sachen schicken zu lassen und so. Und ich kriege unfassbar viele Bücher geschickt, was ich liebe, weil ich bin eine kleine Lesemaus abends. Und ich habe gerade ein Buch gelesen, was mir geschickt wurde von Nele Polacek und es heißt Kleine Probleme. Und ich habe das gelesen, als wir in Südafrika waren. Und es ist so ein gutes und schönes Stück Literatur und es ist klug und witzig und eigentlich geht es in dem Buch nur darum, Dinge zu erledigen, die man die ganze Zeit auf der Liste hat und zu denen man nicht kommt und jeder kennt es so von sich. Und das ist einfach eine kleine, feine Buchempfehlung von mir, weil es wirklich ein tolles Buch ist. Und dann kommt ein Buch raus oder ist gerade rausgekommen von Edith Löhle und sie hat vor Jahren schon von dieser Idee erzählt. Ich fand die damals schon so genial und in diesem...
Voll, ich erinnere mich auch daran.
Wir haben
sie
mal auf so einer komischen Influencer-Party oder so getroffen oder so ein Musikevent und davon hat sie schon erzählt. Jetzt ist das Buch rausgekommen und das heißt Bible Badass und es geht um Frauen, die aus der Bibel gestrichen wurden. Und es ist ein fantastischer Roman, wissenschaftlich belegt und es ist ein fantastisches Buch. Ich habe schon reingelesen und auch das kann ich nur von meiner Lesemaus Seite her empfehlen.
Danke für den Tipp. Ich brauche nämlich gerade ein neues Buch.
Ja.
Ich habe gerade eins gelesen, das fand ich nicht so gut.
Dann reden wir nicht
drüber. Nee, dann reden wir nicht drüber. Deswegen brauche ich ein neues.
Ich möchte ein Buch empfehlen, wo wir die Autoren scheiße finden.
Bitte erzähl, welches ist das?
Ohne Scheiß, ich bin ja gerade wirklich ist ja einfach gerade alles, gefühlt alles irgendwie hart und schwer. Aber mein Feel-Good-Place ist spazieren gehen, mich auf die Wiese legen, in meinem übelst dicken Mantel, der bis zum Boden geht und sich einfach wie ein Schlafsack anfühlt, Schuhe ausziehen, Socken ausziehen, Füße aufs Gras und Harry Potter hören.
Power Move.
Oder? Und nebenbei sitzt Carly neben mir, mein kleiner weißer Plüschi-Hund, und beobachtet die Leute und bewacht mich. Ich mache die Augen zu. Ich weiß nicht warum, aber das ist der gerade das Einzige, was mich so richtig
Mann, das
beruhigt.
Ist voll schön.
Ja, das ist gut sowas zu haben.
Ich habe auch noch einen Kulturtipp.
Ja, los.
Am 4.5. spielt Anoki in Berlin. In der Berghain-Kantine.
Guck mal, wie smooth der hier reingeslidet
ist. Am 5.5. es wird nämlich noch besser. Im Hacken in Hamburg.
Ey, Alter, kannst du dafür noch Gästeliste verlosen oder hast du keine Handhabe
dafür? Kann ich
darüber?
Sowas von machen? Kann ich direkt
okay.
sagen? Kann
dann
machen?
Müssen wir uns kurz überlegen, was die Leute unter diesem Reel posten sollen.
Boah, geil. Ey, schreibt mal eure drei Cozy Foods, oder? Oder die drei, ihr so richtig unten seid, was hole ich da hoch?
Okay, aber wir müssen das als richtigen Call to Action in die Kamera.
Hi. Ich bin Anoki, ich bin gerade bei den Homegirls zu Gast, hier im wunderschönen Studio. Ich habe für Berlin zweimal zwei Gästelisten. Ja, ihr habt richtig gehört. Zweimal zwei Gästelisten.
Teuer!
Für mein Konzert am 4.5. in der Berghain-Kantine zu verlosen. Alles, was ihr machen müsst, schreibt mal eure Top 3 Cozy Foods in die Kommentare. Und dann finden wir raus, wer von euch die besten Top 3 Cozy Foods hat. Ich freue mich.
Und Cozy Foods, damit meinen wir die Sachen, die ihr esst, wenn ihr traurig
Cozy
seid.
Cozy Foods, damit meinen wir die Sachen, die ihr esst, wenn ihr traurig seid.
Das ist sehr gut. Und ja, einmal Gästeliste musst du für mich noch übrig lassen.
Okay, alles klar.
Und dann kommt von dir noch eine neue Single raus, habe ich gehört.
Das ist richtig. Ich glaube, das ist am 12.04. Und wirklich, ich war gerade in Schweden mit Chris Schwarz, dem lieben Freund. Und wir haben da ein voll schönes Video gedreht. Auch mit dem Wissen, dass Musikvideos irgendwie so ein bisschen so Beiwerk geworden sind.
Mhm.
Aber nicht für uns. Wir haben uns richtig viel Mühe gegeben. Es wird ganz, ganz herrlich. Ich bin richtig stolz auf die Nummer. Und ja, die kommt am 12.04.
Ey, passt euch Visuelles genauso an, wie euch Musik anfasst?
Ja, mich sehr. Ja.
Mich auch.
Ich glaub, mich
auch. Ja, ne?
Ja, trotzdem muss ich sagen, ich muss mich zum Musikvideo gucken manchmal animieren.
Ja.
Also ein bisschen Arbeit. Ist wie in so einer Beziehung. Man muss auch ein bisschen arbeiten an der Beziehung mit
Musik. Ist keine Einseitigkeit, ne?
Genau.
Ja.
Ist keine Einbahnstraße.
Sag mal so, ne?
Aber... Doch, ich glaube, wenn ich dann ein gutes Stück Musikvideo sehe, dann bin ich auf jeden Fall derbe angefasst.
Wie so ein Apfelstrudel, ne?
Das ist wie ein warmer Apfelstrudel bei dir.
Aber die alten, die von früher.
Ja, auch.
Die mit richtig Zucker.
Ja.
Stimmt.
Ich glaube, ich fahre jetzt auch gleich los und hole mir vegane Dinos.
Macherin.
Und so ein Apfelstrudel. Und ich glaube, heute Abend wird richtig gecozy-foodet. Ich glaube, das ist das, was heute Abend passiert. Ich habe das Gefühl, dass ich bei Visuellem sogar noch krasser in meinen so Hyperfokus-Neurodivergenz-Film reingehe als bei Mucke. Also ich liebe Mucke und ich liebe ja das Wort. Also wenn ich irgendwie, ach keine Ahnung, scheiße, Anouk, ich hatte vorhin irgendeinen Song von dir gehört. Ah Mist, was hast du da gesagt? Und da, also kennt ihr diesen Moment, wenn ihr irgendwie so einen kleinen Satz hört und dann denkt ihr euch, so fühlt sich das... Nur so, das ist super lieb.
Nein, aber ich weiß, was du meinst, weil, also, dass du gerade über meine Musik gesagt hast, finde ich das lieb. Aber ich kenne dieses Gefühl halt sehr. Also, ich kenne das Gefühl. Und deswegen.
Es war einfach so was Schlaues und das ist einfach so ein, das ist dieser Moment, wenn irgendjemand oder man das auch selber schafft, ne? So ein Gefühl in so wenig Worte zu packen. Ich finde, das ist so geil und dann kickt es bei mir super krass, aber bei Videos, habe ich das noch viel extremer, dass ich wirklich so manchmal so ein Video sehe und immer wieder zurück zu so einem Schnitt, einer Schnittstelle so zurückgehe und mir so denke, oh mein Gott. Aber vor allem habe ich das bei so Dokumentarfilmen. Wenn Dokumentarfilm gut geschnitten ist, da habe ich das Gefühl, ich kann es gar nicht beschreiben, ich habe richtig das Gefühl, dass ich in so, ich frage mich auch manchmal, ob ich, also wie stark meine Neurodivergenz ausgeprägt ist. Aber es ist dann echt so, dass ich mir denke, ich könnte diese Stelle jetzt ohne Probleme 70 Mal angucken und mir genau Gedanken darüber machen, wo haben die das Licht hingestellt?
Das ist ja saukrass.
Wie hat der Typ im Cut das gemacht? Wie hat er das mit dem, wieso hat er das so geschnitten, dass der Sound so an der Stelle so und so, da bin ich so krass, also das liebe ich, aber ich merke auch gerade, wie doll das gerade bei mir getriggert wird, weil ich bin überhaupt nicht in der Lage, das ordentlich
zu fassen. Ich fand das so witzig, ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht. Ich habe so Filme und Serien, die ich immer wieder schaue, und Dokumentarfilme halt so, finde ich nice, finde ich toll.
Ja.
Aber ich habe noch nie drüber Gedanken gemacht, wo ist der?
Okay, lass mich dir was geben. Gib mir. Lass mich dir was geben. Okay. Guck bitte auf Netflix.
Ich schreibe mir das jetzt auf.
Street Food Lateinamerika. Okay. Guck das bitte. Und dann möchte ich bitte eine Nachricht von dir haben. Also erstmal, ne, natürlich, wenn du dich sowieso für Essen und Kochen interessierst, dann wirst du das lieben.
Das tue ich.
Aber guck dir das an und sag mir danach, ob das nicht dein Gehirn gekitzelt
hat. Okay, ich werde das genauso schicken. Ich freue mich richtig drauf. Danke für den Tipp, ey. Saugeil.
Sehr gerne. Es hat mich so angefasst, dass ich als schon bereits in meiner Karriere etablierte Person eine E-Mail an die Produktionsfirma geschrieben habe, ob ich nicht ein Praktikum bei denen machen kann.
Und?
Die haben sich nie zurückgemeldet.
Okay, wir haben jetzt nochmal eine offizielle Anfrage an die Produktionsfirma. Wie heißt sie?
Supper Club,
okay,
heißen die.
Also, willst du das Praktikum noch machen? Weil ich glaube...
Ja, ey, bitte. Supper Club, People, bitte, ich möchte unbedingt einfach nur sehen, wie ihr dreht, wie ihr mit den Protagonisten arbeitet. Und dann möchte ich bitte dabei sein. Stark. Das will ich.
Was wäre die erste Tierdoku, die du drehen wollen würdest? Welches Tier?
Ich bin nicht so
okay,
die Tierdoku.
Okay, sorry, ich war gerade auch ein bisschen, ich habe gerade so an Haie gedacht. Was wäre die erste Doku, die du drehen würdest? Aber eine süße.
Ich immer Essen. Okay. Ich bin ganz großer Essensdoku-Fan. Ja. Weil ich glaube, dass man über Essen Politik erzählen kann. Ganz
geiler
fantastisch.
Mhm. Sehe ich 100% so.
Und das ist in die Richtung angepustet bei Streetfood Lateinamerika. Übrigens ist das von den gleichen Machern wie Chef's Table. Das ist so eine Crew. Und die machen das schon. Für meinen Geschmack noch nicht politisch genug, aber ja, ich, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das ist. Das ist irgendwie bei mir, ich merke das auch schon so, wenn ich drüber rede, ich gehe einfach in so ein übertriebenen Nerd-Modus rein, wo ich jetzt 8 Stunden darüber sprechen könnte. Deswegen bitte unterbrechen.
Das machen wir, wenn wir dann dieses Kuchendings essen, wo du mir nochmal sagen musst, wie das heißt, damit
sehr
ich rausfinden kann, wie man es macht. Okay.
Wunderbar.
Geil.
Es gibt viele To-Dos.
Ja, ich freue mich auf die.
So ist es. Und wir, Leute, wir sehen uns und hören uns in 2 Wochen wieder. Herr Gries, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich freue mich auf die nächste.
Grießpreis, die dritte Sache, die ich
Session.
Heute esse.
Und dass wir mal was fertig machen.
Ist
das wäre, glaube ich, an der Zeit.
Ja.
Sollten wir jetzt hier auf Kamera festhalten,
ja,
dass
bitte.
Es bald einen Song gibt, den ich produziert habe und du Rap singst.
Das wird der beste Song, wirklich.
Ja, wir haben so viel rumliegen.
Ja.
Erinnerst du dich an unser Punk-Projekt?
Das Arno-Dübel-Protokoll.
Das Krasse ist,
oh
Anoki und
Gott.
Ich, wir haben vor dem Tod von Arno Dübel, weil ich ein mieser Fan bin, einen Song über Arno Dübel gemacht, der heißt das Arno-Dübel-Protokoll.
Wer ist das?
Arno Dübel ist Deutschlands frechster Arbeitsloser.
Beliebtester.
Er ist auch schon verstorben. Das war sehr traurig. Er hatte, ja, ich glaube für viele so ein Meme, aber ich habe ihn ernst genommen. Ich glaube, er hat ein gutes...
Nicht nur du.
...Leben. Was? Ach so, was...
Ich bin auch ernst genommen.
Was will uns Heinrich sagen? Nichts, okay. Auf jeden Fall wollte ich die ganze Zeit einen Song darüber machen und dann haben wir überlegt, ja, was, wir können, es muss ein Punk-Song sein. Und dann haben wir in einer Viertelstunde zusammen einen Punk-Song gemacht.
Wenn ihr das Arno-Dübel-Protokoll hören wollt, dann schreibt es in die
Kommis. Nein.
Doch, schon.
Gut, und damit, vielleicht mache ich das als Intro. Ich mache ja für jeden Gast so ein kleines Intro. Baue ich.
Ja,
da habe ich überlegt, ob ich entweder den Beat nehme, den wir schon mal zusammen gemacht haben, oder den vom Arno Dübel.
Lass Arno Dübel nehmen, weil den anderen bringen wir raus. Der ist so geil.
Okay, ja. Fertig.
Ey,
gut.
Vielen Dank für eure Zeit und für die Einladung. Wirklich große Freude, große Ehre.
Danke, dass
danke
du da euch. Warst,
danke,
Anoki.
Dass ihr so
offen wünsche dir mega viel Erfolg mit deiner noch sehr frischen Karriere. Und wir sind sehr gespannt, wie es weitergeht. Und wir freuen uns auf deine Konzerte.
Dankeschön. Ich freue mich, wenn ihr kommt.
Bis ganz bald.
Tschüss.
Dankeschön. Tschüss. Tschüss.